wenn man nachweisen kann, dass die AfD auf Länderebene oder auf Bundesebene diesen Remigrationsbegriff, diese identitäre Feststellung-Idee immer wieder vorträgt, klar signalisiert, das ist unser Ziel, dann, dass dann, und das sagt er explizit, die Richter gar keine Wahl haben, ernsthaft zu überlegen, sie zu verbieten.
Und jemand anders sagte, dass es schon auch noch nach wie vor so eine gewisse Ignoranz und auch eine Arroganz von Westen in Richtung Osten gibt. Gerade auch die junge Generation spürt das sehr stark.
Die große Geschichte der letzten 10 Jahre ist, Putin hat 2-mal millionenfache Flucht erzeugt, um seinen politischen Verbündeten in Europa wie der AfD zu helfen, weil er weiß, die profitieren davon, und um Europa zu schwächen. Wir dürfen darauf nicht hereinfallen.
2+2=4, der Europa-Podcast mit Gerald Knaus und Philipp Sandmann. Jetzt.
Ja, der 2+2=4 Podcast meldet sich zurück. Es ist Anfang Februar, die Temperaturen sind niedrig, das Wetter ist eisig, und um diesen etwas abgedroschenen Vergleich zu bemühen, wir starten in ein heißes Wahljahr mit gleich mehreren Landtagswahlen. Und wir waren in den vergangenen Tagen in Sachsen-Anhalt unterwegs und werden jetzt gleich darüber sprechen, warum womöglich die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Spätsommer ja so etwas ist wie die wichtigste Wahl in ganz Europa. Die Gespräche, die wir in den vergangenen Tagen hatten in Sachsen-Anhalt, sie haben ein Bild gezeichnet eines Bundeslandes, das stark unter Druck ist, demografisch, wirtschaftlich, politisch. Gleichzeitig steht eine Landtagswahl an, die viele Gesprächspartner als richtungsweisend bezeichnet haben. Nicht nur für das Bundesland, sondern wie eben schon angesprochen für die Bundesrepublik und für ganz Europa auch. Uns wurde immer wieder gesagt, dass viele Menschen erschöpft sind, dass es ein ja sogenanntes gefühltes Staatsversagen gibt und dass daraus politische Dynamiken entstehen, die unter anderem die AfD stärken. Diese liegt in den Umfragen bei 38-40% und könnte sogar die absolute Mehrheit erreichen. Ein Satz aus den Gesprächen der vergangenen Tagen, der besonders hängen geblieben ist, der war: Wenn Sachsen-Anhalt fällt, dann fällt die ganze Republik. Denn Sachsen-Anhalt ist ein ganz wichtiges Glied in einer großen Kette. Darüber sprechen wir jetzt und auch darüber, ob möglicherweise jetzt die Zeit gekommen ist, um ein AfD-Überprüfungsverfahren oder sogar ein Verbotsverfahren einzuleiten und inwiefern das eine realistische Option ist. Und damit sage ich wie immer, hallo Gerald, und lass uns über Sachsen-Anhalt sprechen.
Ja, hallo Philipp, und danke für die letzten guten Tage und die vielen Gespräche, die wir gemeinsam führen konnten in Magdeburg und in anderen Städten in dem schönen Bundesland.
Genau, in Magdeburg, Halle und Merseburg waren wir. Und man muss dazu sagen, wir werden natürlich jetzt diesen Podcast nicht nur aufgrund der vergangenen 2 Tage mit Inhalt befüllen. Du warst auch schon öfter da, du kennst Entscheidungsträger in Sachsen-Anhalt, du kennst also dieses Bundesland. Aber die letzten 2 Tage, die Eindrücke sind frisch, und deswegen haben wir uns entschieden, diese Podcast-Folge auch heute aufzuzeichnen. Fangen wir mal so an. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, Politik, Zivilgesellschaft. Was war für dich das Prägnanteste? Gab es einen Satz, der besonders hängen geblieben ist bei dir in den letzten 2 Tagen?
Ja, du hast in deiner Einleitung ja schon auf die Kette verwiesen und gesagt, wenn da ein Glied bricht, dann ist die ganze Kette kaputt. Das kam aus einem unserer Gespräche, und das hat eigentlich als durchgängiges Thema den Eindruck verstärkt, den ich auch schon hatte, dass nämlich erstens in Sachsen-Anhalt im September, Anfang September, sehr viel auf dem Spiel steht, dass das den politischen Akteuren und den Menschen, die dort wohnen, sehr bewusst ist, und gleichzeitig auch, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es wichtig ist, darüber zu sprechen und immer wieder hinzufahren, dass es noch nicht die Aufmerksamkeit im politischen Deutschland außerhalb dieses Bundeslandes hat. Da gibt es verschiedene Dinge, die ich auch in den letzten Monaten gehört habe von nicht unwichtigen Politikern hier in Berlin, die allerdings meistens aus dem Westen Deutschlands kommen, die dann sagen, ja, in Sachsen-Anhalt leben ja gar nicht so viele Menschen, als wäre das die 2,1 Millionen Menschen dort nicht Grund genug. Oder andere, die sagen, ja, wenn die AfD mal irgendwo regiert, dann ist das vielleicht schlecht für sie und das hilft uns anderswo, so als wäre das irgendwie ein Experimentierfeld. Und diesen Eindruck hatten auch viele unserer Gesprächspartner, dass in Berlin, auch in den Parteien, das Bewusstsein noch nicht da ist, was man jetzt unbedingt tun könnte und müsste, damit der Super-GAU einer womöglichen, es ist nicht unwahrscheinlich, es heißt nicht, dass es passieren wird, aber einer womöglichen extrem starken AfD bis hin zu einer Minderheiten- oder sogar absoluten Minderheitenregierung oder absoluten Mehrheit, dass das verhindert, ja ausgeschlossen werden kann schon vor dem Sommer. Da müssten aber die Parteien langsam in die Gänge kommen. Nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in Berlin.
Ja, absolut. Also ich stimme dir zu. Für mich in den vergangenen Tagen ein Satz, der besonders bei mir hängen geblieben ist, war dieser hier. Wir nennen jetzt bewusst keine Namen von den Gesprächspartnern, mit denen wir gesprochen haben, aber ich habe es ja gerade angesprochen, wir haben mit Zivilgesellschaft, Politik gesprochen, einer Vielzahl an Menschen. Da sagte jemand, keine Region auf der ganzen Welt ist so unterrepräsentiert wie der Osten. Und es fehlt uns an Multiplikatoren, an Repräsentation auf europäischer Ebene zum Beispiel, aber auch insgesamt in Deutschland. Und jemand anders sagte, dass es schon auch noch nach wie vor so eine gewisse Ignoranz und auch eine Arroganz von Westen in Richtung Osten gibt. Gerade auch die junge Generation spürt das sehr stark. Und das habe ich auch in vielen anderen Gesprächen, auch jetzt nicht nur in den letzten zwei Tagen, sondern mit anderen Gesprächspartnern öfter gehört, auch von jungen Menschen, dass sie so das Gefühl haben, dass auch die Biografien ihrer Eltern da manchmal etwas verunglimpft werden. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland auch weiterhin Nachholbedarf. Gehen wir mal so rein in unser Gespräch. Wir werden ja gleich über das Thema AfD-Verbot sprechen, aber diese Landtagswahl im Spätsommer, ich habe es ein bisschen bewusst zugespitzt angekündigt, eine der wichtigsten Wahlen in Europa, aber ich glaube, du würdest mir da auch zustimmen. Warum ist Sachsen-Anhalt eigentlich so wichtig für Deutschland, also diese Wahl und was da passiert? Warum auch so wichtig für Europa und wie fahrlässig ist es dann auf der anderen Seite, dass wir darüber überhaupt nichts hören? Du hast es gerade gesagt, dass die Parteien in Berlin im Grunde genommen dieses Thema noch gar nicht angehen und das auch wiedergespiegelt wird in Sachsen-Anhalt, die sagen, über uns spricht gar niemand.
Ja, also vielleicht, das ist ja der Eindruck auch von einigen unserer Gesprächspartner gewesen, dass dieses Bindestrich-Bundesland, Sachsen-Anhalt, auch ein Imageproblem hat, dass viele in Deutschland nicht viel damit anzufangen wissen. Also ein Gesprächspartner hat gesagt, wenn man so eine Deutschlandkarte zeichnen müsste mit den Bundesländern, dann täten sich viele, vor allem Westdeutsche, sicherlich schwer.
Wir können es mal einblenden jetzt gleich in unserem Podcast. Also, eine Karte ohne Bundesländer drauf, kann jeder für sich mal gucken, ob er Sachsen-Anhalt findet.
Genau, ja. Und wo, wie das liegt. Genau. Also grob, es liegt natürlich an der ehemaligen Grenze DDR und Westdeutschland zu Niedersachsen, im Süden dann Thüringen, Sachsen und dann im Osten und Norden Brandenburg. Es ist ein faszinierendes Bundesland. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil wir jetzt dazu forschen. Schon vor einigen Jahren ist mir das aufgefallen, wie viele Schlüsselpersonen und Ereignisse der deutschen Geschichte. Okay, natürlich Magdeburg mit dieser großartigen Kirche. Halle als Zentrum der Wissenschaft seit dem 19. Jahrhundert. Zentrum der Industrie, Zentrum auch in der Kulturgeschichte. Natürlich die Lutherstädte, Eisleben, Wittenberg. Der Norden, die Altmark als Schlüsselland, auch in der Geschichte Preußens. Das ist ein Land mit wunderbaren Landschaften, großartigen Städten. Halle, die größte Stadt, ist wirklich eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Je öfter ich dorthin komme, desto mehr habe ich das Gefühl, da gibt es viel zu entdecken.
Wirklich tolle Stadt, ja. Junge Stadt, Universitätsstadt, wirklich Stadt, sehr sympathisch.
Kultur, ja. Kulturell viel los. Und so gesehen, aber es ist nicht das klare Bild. Und daher fehlt, glaube ich, vielen auch ein bisschen das Gefühl, wenn in diesem Bundesland, das in der Mitte Deutschlands an der Elbe liegt, eine vom Verfassungsschutz dieses Landes als rechtsextrem bezeichnete Partei Wahlen mit weitem Vorsprung gewinnen würde, jetzt die Umfragen 40%, wenn dann Pech dazukommt und vielleicht andere Parteien nicht den Sprung in den Landtag schaffen, und dann kommt vielleicht sogar eine absolute Mehrheit heraus. In diesem Moment sieht es nicht so aus, aber es darf gar nicht denkbar sein, dass das ein Signal sendet, auch an den Rest des Landes und vor allem auch an Deutschlands Verbündete, an die europäischen Nachbarn. Da passiert etwas. Damit haben wir nicht gerechnet. Also wir verlassen uns, und das ist gerade jetzt sehr wichtig in ganz Europa, viele müssen und wollen sich auf Deutschland verlassen als den mächtigsten Pfeiler in dieser europäischen Struktur, das wichtigste Land in der NATO, in Europa, das aufrüstet, das wollen alle Nachbarn, weil es alle sicherer macht, das den Binnenmarkt trägt. Und wenn Zweifel entstehen an der politischen Zukunft dieses Landes, was ja die AfD sagt, unser Aufstieg ist unvermeidbar. Jetzt ist das nicht die einzige Wahl. Wir haben in Baden-Württemberg sehr bald Wahlen. Auch dort könnte die AfD besser abschneiden, aber ganz sicherlich nicht in die Nähe dieser absurd hohen Zahlen kommen. Wir haben Mecklenburg-Vorpommern. Aber wenn in Sachsen-Anhalt eine vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich bezeichnete Partei Wahlen gewinnt, schickt das ein Signal aus an ganz viele. Und umgekehrt, und jetzt gleich das positive Bild, es sind noch viele Monate bis zur Wahl. Und wenn jetzt in Berlin, aber auch in den Parteien, du sagst, Unterrepräsentation war eine Klage. Also uns hat jemand erzählt beim CDU-Bundesparteitag, der demnächst stattfinden wird, da sind dann über 1000 Delegierte.
Über 1000, ja, genau. Ja.
Und eine winzige Zahl.
Ich glaube 17.
17 aus Sachsen-Anhalt. Ja. Das heißt, es muss schon so sein, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen, die CDU in Baden-Württemberg, die CDU, dass die sagen, für uns ist in diesem Jahr, was in Sachsen-Anhalt passiert, wichtig. Und das Gleiche gilt für die SPD, das Gleiche gilt für die anderen Parteien, wobei es ja jetzt in diesem Moment so aussieht, als sind die entscheidenden Fragen, kann die CDU aufholen und wie klar wird es der SPD gelingen, in den Landtag zurückzukehren?
Ja.
Die Grünen, die FDP stehen schlechter. Die Linke ist noch relativ stark. Aber das Entscheidende ist, dass die Parteien, die nicht als verfassungsfeindlich gelten, es gemeinsam schaffen, klarzumachen, die AfD kann in diesem Bundesland nicht regieren.
Ja, das wird nicht der letzte Podcast sein, in dem wir dieses Thema besprechen. Wir werden auch noch öfter hinfahren nach Sachsen-Anhalt. Wir haben es ja gerade gesagt, es gibt noch ein bisschen Zeit. Also Hoffnung ist überhaupt noch nicht verloren. Im Gegenteil, auch das, finde ich, war ein durchaus deutliches Signal aus einigen Gesprächen.
Das war beeindruckend. Viele der Leute, die wir getroffen haben.
Absolut. Ja. Also Optimismus ist da, Mut, Hoffnung. Und die Frage ist eben, was jetzt passiert in den nächsten Monaten. Und da werden wir auch ganz konkret dranbleiben. Gehen wir mal rein in das Hauptthema unseres Podcasts von heute, was unmittelbar auch mit Sachsen-Anhalt zu tun hat. Also das Thema AfD-Verbot, Überprüfungsverfahren kam auch in vielen Gesprächen auf, die wir geführt haben mit unterschiedlichen Einschätzungen. Ich nenne mal so ein paar, um dir dann danach eine Frage zu stellen. Also Verbotsverfahren juristisch möglich, ja. Auf Landesebene denkbar. Oft wurde genannt, es gibt ein Risiko eines Scheiterns und was für eine Signalwirkung das dann hätte. Und auch die politische Wirkung eines Verbotsverfahrens. Auch das darf man natürlich nicht unterschätzen. Fangen wir mal so an. Warum wäre ein AfD-Verbotsverfahren überhaupt wichtig? Und warum ist jetzt die Zeit möglicherweise gekommen, um diesen Weg zu gehen?
Also ich glaube, das ist ein Thema, das man wirklich mit der notwendigen Ernsthaftigkeit diskutieren muss, weil in keiner Demokratie in Europa, in keiner Demokratie der Welt ist es positiv, eine Partei zu verbieten. Ich glaube, da sind sich alle einig und das deutsche Grundgesetz schützt Parteien als ein Schlüsselakteur in jeder Demokratie nochmal ganz besonders. Es gibt europäische Partner, da werden Parteien wie Vereine oder wie zivilgesellschaftliche Organisationen betrachtet, auch wenn man sie verbieten will. In Deutschland, und das ist jetzt wichtig für diese Debatte, gibt es ein besonderes System, das es schwierig macht, ja unmöglich, die Exekutive kann Parteien nicht verbieten.
Mhm.
Und das ist auch gut so.
Also nochmal, um das zu erklären, was heißt das genau? Es kann jetzt kein Bundeskanzler hergehen und sagen, diese Partei möchte ich nicht, die darf nicht mehr antreten.
Also es gibt andere Länder in Europa, da kann Frankreich, der Präsident, eine Vereinigung oder Partei als verfassungsfeindlich, natürlich gibt es die Definitionen in den Gesetzen, verbieten lassen, dann geht man zu Gericht. Das geht natürlich überall. Aber in Deutschland ist es nicht so. In Deutschland, und dieses System wurde ja mit Bedacht so geschaffen, will man zwei Dinge erreichen. Dieses System, dass drei Institutionen, und zwar nur für jede Partei, die im ganzen Land agiert, nur auf Bundesebene. Also man kann nicht, es kann auch nicht der Landtag in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt die AfD in Thüringen oder Sachsen-Anhalt verbieten lassen. Es sind die Bundesorganisationen, und zwar die wichtigsten, die Regierung, der Bundestag oder der Bundesrat. Also das Unterhaus, das Oberhaus, Ländervertretung im Bundesrat oder die Regierung. Und die können den Antrag stellen, aber es entscheidet nur das Bundesverfassungsgericht. Und jetzt bedeutet das, und das ist ganz wichtig in dieser Debatte, den Antrag zu stellen. Natürlich muss man überzeugt sein, dass es Gründe gibt, aber es ist keine Entscheidung der Exekutive oder Legislative. Und es ist auch nicht möglich, sich so eines politischen Konkurrenten zu entledigen.
Was denn ja oft der Vorwurf ist aus dem Ausland zum Beispiel.
Natürlich.
Also Elon Musk und auch Donald Trump sagen immer diesen Satz, Deutschland will seine Opposition verbieten lassen.
So. Nee, das geht nicht, weil es ja die Gerichte, die Richter, also die Kammer des Bundesverfassungsgerichts ist, die da mit einer hohen Mehrheit von 6 von 8 Stimmen etwas entscheiden kann. Daher gibt es auch in der Geschichte der Bundesrepublik nicht viele solche Verfahren. Und wir haben daher auch Erfahrungen damit, mit den 4 Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht hier in den 50er Jahren und in der jüngeren Vergangenheit, die letzte 2017 im Fall der NPD, auch getroffen hat. So, also Parteien verbieten ist schwierig, muss schwierig sein, aber es gibt in Deutschland dafür ein System. Jetzt ist die Frage, wann ist es sogar geboten und wer sollte im Fall der AfD ernsthaft darüber nachdenken, diesen Fall den Richtern zu übertragen. Geboten ist es dann, und das ist eine sehr spannende Geschichte, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts des 2. Senats im Januar 2017 zur NPD. Da wird auch geschrieben.
Wie viel Seiten hat das?
Das sind so 261 Seiten. Ja. Ist sehr interessant. Das ist die letzte Entscheidung dazu. Und da steht auch ganz am Anfang, das ist das schärfste Schwert, muss extrem aufpassen. Aber es ist natürlich auch ein Präventionsmechanismus. Also man kann nicht warten, bis eine verfassungsfeindliche Partei an der Macht ist und schon Schaden anrichtet. Genau. Man braucht also sehr, sehr starke Beweise, dass eine Partei die Absicht hat, sie ist verfassungsfeindlich in ihren Zielen und sie ist aggressiv kämpferisch und sie hat, und das ist hier entscheidend.
Genau, das war
das bei hat, dem darum Urteil hat die NPD ja. die darum hat das Bundesverfassungsgericht die NPD damals nicht verboten 2017. Da wurde zwar gesagt, die NPD hat verfassungsfeindliche Ziele, aber sie war nicht in der Lage. Es war nicht realistisch, weil sie nur in 2 Landtagen war mit 5-7%. Dass sie diese Ziele erreichen kann.
Das ist ja ein interessanter Punkt. Also im Grunde genommen wurden bei der NPD alle Punkte bestätigt, die darauf hingewiesen haben, dass diese Partei gefährlich, nationalistisch, rechtsradikal ist. Aber bei dem letzten Punkt hat man sie deswegen nicht verboten, weil man dazu zu der Einschätzung gekommen ist, diese Partei kann diese Ziele nicht erreichen, weil sie nur bei, wie du gerade gesagt hast, 5-7% in 2 Landtagen vertreten war. Ganz unterschiedlich ist es möglicherweise bei der AfD, nicht wahr?
Ja, vielleicht noch mal kurz zu diesem NPD-Urteil, was wirklich sehr interessant ist. Da stand, dass es geht um kein Gesinnungsverbot. Also es reicht nicht, dass eine Partei verfassungsfeindliche Ansichten hat. Es geht um das Überschreiten der Schwelle zur Bekämpfung. Und wie das definiert ist, wird hier auch beschrieben. Dann wird beschrieben in der Zusammenfassung des Urteils, die NPD strebt nach ihren Zielen die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung an, denn sie zielt auf eine Ersetzung der bestehenden Verfassungsordnung durch eine ethnische Volksgemeinschaft. Sie missachtet die Menschenwürde und darauf arbeitet sie hin. Das wurde alles bestätigt von den Richtern und dann steht, Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte von Gewicht, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass sie zum Erfolg kommt. Sehr wichtig ist aber noch ein Satz in dieser kurzen Zusammenfassung, dass die Anwendung von Gewalt schon dann ein Problem ist, wenn eine Partei in regional begrenzten Räumen eine Atmosphäre der Angst herbeiführt, die geeignet ist, die freie und gleichberechtigte Beteiligung aller in der Demokratie Beteiligten zu beeinträchtigen. Also das Spannende an dieser Entscheidung ist, die ging zurück auf einen Antrag, und das, glaube ich, ist auch für die AfD-Diskussion heute wichtig, des Bundesrates. Der Bundesrat hat damals in seinem Antrag an das Bundesverfassungsgericht von 2013 gesagt, der Bundesrat, wo die Länderregierungen vertreten sind, hat eine besondere Verantwortung. Er vertritt nicht nur alle Länder der Bundesrepublik, sondern hat eine besondere Nähe zu lokalen und regionalen Problemen. Er nimmt also beide Ebenen, den Bund und die Länder und die Kommunen, in den Blick. Und die Partei, um die es hier geht, hat in bestimmten Regionen, wirkt sie mit besonderer Entschlossenheit auf den politischen Prozess ein. Es ist nicht nur symbolisch, sagt der Bundesrat, wenn sie in zwei Landtagen vertreten ist. Das heißt, zurück zur AfD heute, wenn der Bundesrat einfach so argumentieren würde wie damals und zu dem Urteil kommt, die Partei in einigen Kommunen, in einigen Regionen, in einigen Bundesländern,
genau,
ja, ist dort eine echte Gefahr für den Respekt der Menschenwürde und für die freie demokratische Grundordnung, dann würde das gleiche Argument gelten. Und wenn dann die Richter, und das wissen wir nicht, aber es ist nicht unplausibel, darauf kommen wir gleich, zum gleichen Schluss kommen. Aber dann in diesem Fall sagen, in einigen, in vielen Bundesländern hat die AfD im Gegensatz zur NPD die Chance, wirklich 40% im Bundesland 40% zu erreichen. Genau. Das heißt, man würde dann in die Gefahr geraten, dass man 2,1 Millionen Bürger in Sachsen-Anhalt dem Risiko überlässt, von einer Partei regiert zu werden, die diese Grundordnung und die Menschenwürde gefährdet. Und da diese Partei in den Bundesländern ja dann auch Kontrolle hat über die Polizei, über den Verfassungsschutz, ist das eigentlich ein Argument, ein dringendes Argument, warum besonders der Bundesrat, der ja Regierungen vertritt, jetzt handeln sollte.
Gehen wir genau da rein. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt in dieser Diskussion. Also sprechen wir oder gehen wir das Szenario mal durch. Du argumentierst ja gerade, es wäre möglich, die AfD zum Beispiel in einem ganz konkreten Bundesland erst einmal zu verbieten. Nehmen wir Thüringen als Beispiel oder auch Sachsen-Anhalt. Aber der Punkt ist, viele Politikerinnen und Politiker in dieser doch auch sehr, sag ich mal, oberflächlichen Diskussionen sagen sehr schnell, das geht nicht, bundesweit geht nicht, Gefahr ist zu groß, wird nicht funktionieren. Aber wenn wir auf den Bundesrat schauen und die Mehrheiten, die es dort bräuchte auch, um so etwas in die Wege zu leiten, ist das ja nicht unrealistisch.
Dann machen wir
und die zwei Argumente. Gehen wir das mal durch, genau.
Also das erste Argument ist diese Frage, was wäre ein Erfolg eines solchen Verfahrens?
Genau.
Weil ich höre sehr oft, und es sind jetzt wirklich, das muss man immer sagen, es ist jetzt kein Thema, das sich zu schwarz-weiß denken eignet. Wenn Carsten Linnemann, wenn Norbert Lammert, wenn Friedrich Merz, wenn Markus Söder, wenn Alexander Dobrindt Zweifel anmerken, dann muss man die ernst nehmen, weil es geht hier um wirklich viel und diese Zweifel sind ja alle berechtigt. Erster Zweifel ist, reicht das aus, was man heute über die AfD weiß, damit die Richter sagen, die ist nicht nur verfassungsfeindlich, genau, sondern aggressiv kämpferisch. Genau. Also reicht das Material. Und wenn es nicht reicht und man bringt die AfD vor das Bundesverfassungsgericht, ist da nicht das Problem, auch das hat Carsten Linnemann einmal betont, dass man sie salonfähig macht. Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, okay, Partei ist nicht angenehm, aber eigentlich ist sie nicht aggressiv kämpferisch.
Kriegt dann so einen Stempel, genau, eigentlich.
Das ist die Angst, genau, die Angst vieler. Und natürlich auch das Argument, man schaltet vielleicht die Konkurrenz aus und am Ende kommen wir noch auf die Frage, was heißt das für die Wähler der AfD? Das sind ja jetzt in ganz Deutschland schon Millionen potenzielle Wähler. Also, was wäre ein Erfolg, was wäre ein Scheitern? Im Gesetz das das regelt. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Der Schlüsselabsatz ist Paragraph 46. Und da steht, erweist sich der Antrag auf eine Entscheidung im Einklang mit dem Grundgesetz als begründet, dann stellt das Bundesverfassungsgericht fest, eine politische Partei ist verfassungswidrig. Punkt 2. Die Feststellung kann auf einen organisatorisch selbstständigen Teil einer Partei beschränkt bleiben. Das heißt, wenn der Bundesrat den Richter, die Richter fragt, ob diese Partei eine Gefahr darstellt, und die Richter zu dem Urteil kommen, ja, sagen wir zum Beispiel in Thüringen, ist die AfD Thüringen eine Gefahr und könnte natürlich auch dort als Partei, die die letzten Landtagswahlen gewonnen hat, irgendwann in die Regierung kommen. Das heißt, da würden real deutsche Staatsbürger und Leute, die dort leben, deutsche, also Menschen, deren Menschenwürde geschützt werden muss, darunter direkt leiden, dann könnte das Bundesverfassungsgericht theoretisch sagen, wir stellen fest, dieser organisatorisch selbstständige Teil der Partei gehört verboten, ist verfassungswidrig und gehört verboten. Das wäre ein Erfolg. Man kann ja nicht sagen, es ist kein Erfolg oder es ist gleichgültig, ob 2 Millionen Deutsche in Thüringen, 2,1 Millionen Deutsche in Sachsen-Anhalt in ihrer Menschenwürde nicht geschützt sind. Eigentlich hat der Bundesrat die Verpflichtung, wenn die Verdachtselemente, die Tatsachen stark sind, und jetzt ein Punkt zu Thüringen. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, angesichts der Feststellung schon 2021, auch zum Flügel, den der Thüringer AfD, führende AfD-Politiker Björn Höcke gegründet hat, der wurde auch schon verfassungswidrig befunden. Die Partei wurde vom lokalen Verfassungsschutz als rechtsextrem, gesichert rechtsextrem beschrieben. Björn Höcke hat in seinen Büchern geschrieben. Und er hat, und darauf vielleicht dann noch ein extra Punkt, er hat engste Beziehungen zur identitären Bewegung und ihrem Remigrationsmodell, der Theorie vom großen Austausch. Warum das so besonders wichtig ist, können wir dann noch vertiefen. Das würde bedeuten, und da habe ich keinen Zweifel, dass es eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit gibt, sicher ist man nie, aber große Wahrscheinlichkeit, dass das Bundesverfassungsgericht zumindest sagt, diese organisatorisch selbstständige Teil der Partei gehört
verboten. Dieser Landesverband.
Dieser Landesverband. Thüringen. Und es gibt kurz, 4 Landesverbände ja, genau, der AfD, ja, wo die lokalen Landesverfassungsschützer bereits gesagt haben, sie sind gesichert rechtsextrem.
Ja.
Das ist Thüringen,
ja,
das ist Sachsen-Anhalt, das ist Sachsen und das ist auch Brandenburg.
Genau. Bundesrat bräuchte dafür eine einfache Mehrheit, um so etwas in die Wege zu leiten. Wie realistisch ist das? Und wenn man jetzt mal auf die Mehrheitsverhältnisse auch guckt, kannst du dir vorstellen, dass das passiert?
Ja, und jetzt wird es spannend. Wir haben ja Parteien, die schon sich ausgesprochen haben dafür, dass angesichts der Radikalisierung mancher in der AfD, die ja nicht abgenommen, sondern eher zugenommen hat, so etwas passieren soll. Die SPD, auch die Grünen. Mhm. Wir haben auch schon Bundesländer, die da klar gesagt haben, sie fänden das wichtig. Wir haben NRW, der Ministerpräsident, der gesagt hat, schon 2024, die AfD ist eine Nazi-Partei, der auch offen war für ein Verbotsverfahren. Wir haben mal zusammengezählt, welche Bundesländer im Bundesrat man realistischerweise zu denen zählen könnte, die sagen würden, ja, wir wären für ein Verbotsverfahren. Mhm. Das sind das Saarland, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Berlin, Nordrhein-Westfalen mit der CDU-grünen Regierung und das SPD-geführte Niedersachsen. Mhm. Wenn man das zusammenzählt, kommt man nur mit diesen Bundesländern auf 29 Stimmen von 69. Eine Mehrheit wäre 35.
Genau, ja.
Und jetzt schauen wir uns die anderen Bundesländer an, dann erkennen wir, wenn jetzt noch nur Baden-Württemberg, und dort finden ja Wahlen statt, jetzt im März, Baden-Württemberg sagen würde, mit der nächsten Koalition, ja, wir sind auch dafür, dass das geprüft wird im Bundesrat, wäre die Mehrheit bereits da. Wenn dann auch noch Hessen und Bayern dazukommen, wäre das eine große, klare Mehrheit. Aber es geht ja in dieser Frage nicht darum, wie groß die Mehrheit ist, sondern gibt es eine Mehrheit? Jeder, der eine Gefahr sieht, ist eigentlich moralisch und politisch gefordert zu agieren. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch, und ich bin gespannt, ob das eine Frage wird im Wahlkampf in Baden-Württemberg, nur noch ein Bundesland, das fehlt. Dann könnte ein anderes Bundesland den Antrag stellen, dann könnte man darüber abstimmen. Jetzt ist die Frage, soll man noch länger warten? Und da glaube ich, angesichts der dramatischen Lage, aber auch aus demokratiepolitischen Gründen, dieses Schwert hängen zu lassen, die Partei, wir betrachten sie als nicht satisfaktionsfähig, also eine Brandmauer, wir reden nicht mit ihnen, keine Koalitionen, das ist ja auch eine Isolierung ihrer Wähler, aber wir wollen sie auch nicht, wir wollen das auch nicht vors Gericht bringen, so sicher sind wir uns nicht und wir lassen das Damoklesschwert hängen die nächsten Jahre, scheint mir politisch und auch moralisch verwerflicher, als zu sagen, wir haben jetzt diese Beweise, es entscheiden die Richter, Garantie gibt es nie, aber dass in manchen Landesverbänden es Argumente gibt, diesen Regionalverband, Landesverband als Gefahr aufzulösen und als verfassungswidrig zu bezeichnen, ja, da sind die Beweise sehr stark. Und das würde heißen, das Risiko eines Scheiterns ist sehr überschaubar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den vielen Berichten der Verfassungsschützer auf Landesebene, auf Bundesebene und in Thüringen, muss man noch dazu sagen, wurde der Bericht ja, ist ja nicht mehr vor Gericht. Also die AfD kann diese Einschätzungen vor Gericht bringen, vor Verwaltungsgerichte. Die AfD in Thüringen hat gewisse Dinge beanstandet, das wurde nicht gewährt. Jetzt gibt es ja auch, das ist eigentlich rechtssicher. Also es gibt auch keine anhängigen Verfahren mehr. Wer also sagt, wir müssen warten, bis Verfahren am Ende sind, das Beispiel Thüringen und einige der anderen Bundesländer, wo Verfahren noch laufen, aber wo diese Berichte schon lange am Tisch liegen, zeigt eigentlich, wir haben jetzt alles, was wir brauchen.
Bevor wir gleich noch über politische Kommunikation auch sprechen, vielleicht noch mal in einem Satz, Gerald. Also was hätte das für eine Signalwirkung, selbst auf Landesebene, die AfD in einem Landesverband, wir haben Thüringen genannt, wir haben Sachsen-Anhalt genannt, zu verbieten? Was wäre das für eine Signalwirkung, auch mit Blick auf Deutschland schützt seine Demokratie und seine freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Rechte seiner Bürgerinnen und Bürger und auch ja, letztlich seine Verfassung. Also welche Signalwirkung hätte so etwas auch in die AfD rein?
Also ich glaube, auf die Dauer eine Brandmauer, der Begriff, man kann andere Begriffe wählen, zu erhalten, aber gleichzeitig zu sagen, aber wir schrecken davor zurück, Richter zu fragen, erscheint mir weniger kohärent, als zu sagen, wir haben jetzt viele Berichte, wir gehen voran. Wir vertrauen natürlich dem Bundesverfassungsgericht. Wir vertrauen auch den eigenen Verfassungsschützern. Wir vertrauen den Verwaltungsgerichten auf Bundes- und Länderebene, die sich diese Dinge ja schon angeschaut haben. Und wir vertrauen, und jetzt zitiere ich noch aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom Juni 2025, wo festgestellt wurde, und das ist jetzt ein Schlüsselbegriff nochmal zu Sachsen-Anhalt, dass der Remigrationsbegriff, was die AfD ja in Landtagswahlen noch zu einem zentralen Thema machte, die massenhafte, millionenfache Abschiebung von Menschen in Deutschland, dieser Remigrationsbegriff ist mit der Menschenwürde nicht vereinbar. Das haben die 5 Richter des Verwaltungsgerichts in Leipzig, das war in diesem Kompakturteil. Kompakt wurde dann am Ende nicht verboten, aber es gibt eine lange Diskussion dazu, dass das Konzept der identitären Bewegung, Martin Sellners, einer der Sprecher der identitären Bewegung, dass das verfassungswidrig ist. Und jetzt ist der beste Kronzeuge dafür, dass es einen Grund gibt, die AfD, die ja in den letzten Wochen in Thüringen Martin Sellner, den Identitären, in den Landtag eingeladen hat, zu einem Treffen mit AfD-Politikern in Thüringen. Die AfD in Brandenburg, eine ihrer Landtagsabgeordneten, Lena Cotré, eine Veranstaltung über Remigration machte mit Martin Sellner. Also Vor dem Hintergrund lesen wir, was ein AfD-Jurist dazu sagt. Der sagt nämlich, der Remigrationsbegriff von Martin Sellner, und er stellt die Frage, wie viele ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland gibt es? Ich zitiere, 221.000. Wir alle kennen die Reden von millionenfacher Remigration. Wer millionenfache Remigration als im Wortlaut hat, der will jeden dieser 221.000 Menschen viermal abschieben. Das wird er natürlich nicht tun. Im Vorfeld, da meint dieser Jurist die ganzen zivilgesellschaftlichen rechtsextremen Organisationen, das, was die unter Remigration verstehen, ich zitiere wieder, ist exakt das, wovon die Leipziger Richter sagen, es ist garantiert verfassungsfeindlich. Mhm. Und dann sagt dieser Mann, und ich sage gleich, wer das ist, in einem Vortrag, wo er sich immer wieder an seine Parteifreunde wendet, um sie zu warnen, das Konzept von Martin Sellner, wir sollten akzeptieren, was wir schwarz auf weiß sehen im Urteil in Leipzig und nicht meinen, dass wir es noch austesten können. Wir müssen deutlich machen, Finger weg von Staatsbürgern. Ich habe eine riesige Liste von Grausamkeiten für illegale Einwanderer. Das können wir alles vertreten. Einwanderungskritik ist zulässig, aber das Remigrationskonzept nicht. Und dann warnt er vor Treffen mit Martin Sellner, vor Angestellten der identitären Bewegung, auch vor dieser Rhetorik. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt.
Wer ist es?
Das ist Maximilian Krah, der selbst radikalste Ansichten geäußert hat, noch vor wenigen Jahren, der sich in Frankreich auf die Seite der radikaleren Partei von Zemmour stellte, gegen Le Pen, der einen französischen Identitären mal beschäftigt hat, der auch vor einigen Jahren selbst noch von Remigration sprach, der aber erkannt hat, die Urteile der Richter in Deutschland in den letzten Jahren bis hin zum Oberverwaltungsgericht sagen ganz klar, wenn man nachweisen kann, dass die AfD auf Länderebene oder auf Bundesebene diesen Remigrationsbegriff, diese identitäre Feststellung, Idee, auch wenn sie das in ihren Programmen verheimlicht, aber immer wieder vorträgt, klar signalisiert, das ist unser Ziel, dann, dass dann, und das sagt er explizit, die Richter gar keine Wahl haben, als sie ernsthaft zu überlegen, sie zu verbieten. Und so gesehen ist eigentlich jetzt der Moment gekommen, für in einem geopolitisch extrem wichtigen Moment, Maximilian Krah sagt auch, wir können uns ja auf die USA verlassen, die würden dann einschreiten, Donald Trump würde den Deutschen sagen, sie dürfen das nicht, ist eher ein Grund, das zu machen, um klar zu signalisieren, die deutsche Verfassung, die europäischen Werte, die Menschenwürde sind ein zu hohes Gut, um die Thüringer oder wie es der Fall sein kann, die Sachsen-Anhaltiner zu opfern und einfach aus Passivität oder politischer Mutlosigkeit nichts zu tun. Daher glaube ich, diese Diskussion wird weitergeführt werden. Auch wir werden sie weiterführen. Aber die Argumente, hier zu handeln im Bundesrat und vielleicht schon nach den Wahlen in Baden-Württemberg, sind sehr groß.
Wir werden da dranbleiben. Lass uns zum Schluss noch ganz kurz, vielleicht 5 Minuten, sprechen über das Thema politische Kommunikation und auch ein bisschen angelehnt an die vergangenen Tagen. Lass es uns mit einem ganz konkreten Thema auch verbinden, Migration. Ja, auch natürlich deine Expertise. Welche Sprache braucht es in so Wahlkämpfen, aber auch generell beim Thema Migration? Wie kann man da Vertrauen schaffen, ohne populistisch zu werden? Wie verhindert man, dass Migration vielleicht auch alle anderen Themen überlagert? Und was wäre so ein kluges Argument, wo du sagen würdest, mit dem kann man die populistischen Thesen der AfD entkräften, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt?
Ja, also nehmen wir nochmal den Begriff der Remigration und des Bevölkerungsaustauschs. Mhm. Also das ist ja eine rechtsradikale Grundidee. Wir haben darüber schon gesprochen, dass Eliten aus Unfähigkeit oder böser Absicht ihre Grenzen öffnen und dann kommen sehr viele Menschen. Und gleichzeitig, im Falle Sachsen-Anhalt, wanderten ja sehr, sehr viele auch in den 90er Jahren ab. Dann ist die Bevölkerung, das Wachstum der Bevölkerung ist dramatisch niedrig. Sachsen-Anhalt hat von 2,8 Millionen auf 2,1 Millionen 700.000 Bewohner verloren zwischen der Wende und heute. Es ist überaltert. Und da ist dann der Vorwurf auch der AfD, dass die, wie sie sagt, die Altparteien, also die anderen Parteien der demokratischen Mitte, das mit Absicht vorantreiben. So, und jetzt haben wir die Bilder der letzten 10 Jahre und die Realität von enorm hohen Zahlen von Menschen, die nach Deutschland kamen und einen Asylantrag stellten und auch Schutz bekamen, also die hier bleiben konnten. Diese Zahlen waren ja in den letzten 10 Jahren auf Rekordhöhe. Und das wird dann von der AfD zusammengebunden zu diesem Vorwurf, da hat damals die Große Koalition, Angela Merkel mit der SPD, die Grenze geöffnet, 2015, dann kamen diese Leute, die kamen 10 Jahre lang, jetzt gibt's den untauglichen Versuch, sagt die AfD, das irgendwie an der Grenze zu kontrollieren, aber es wird nicht hart genug kontrolliert, nur die AfD wird das stoppen. So, jetzt haben wir die Realität, in den letzten 10 Jahren, 2015 bis 2024, hat Deutschland ungefähr 1 Million Syrer aufgenommen, das stimmt, und in den letzten 4 Jahren, 2022 bis heute, hat Deutschland ungefähr 1,2, 1,3 Millionen Ukrainer aufgenommen. Das stimmt auch. Diese zwei Zahlen zusammen, allein die Syrer und die Ukrainer, 2,5 Millionen, 2,3 Millionen, nur zwei Nationen, 2,3 Millionen insgesamt, das ist das, was diese letzten 10 Jahre historisch gemacht hat. Das hat die Kommunen überfordert, darauf war niemand vorbereitet. Das waren die zwei größten Flüchtlingskatastrophen in Europa seit Jahrzehnten. Ja, im Fall der Ukrainer seit den 40er Jahren. Und Deutschland war ein Hauptzielland. Nur, was ist hier wirklich passiert? Die Syrer kamen aufgrund des Bürgerkriegs und der Gewalt in Syrien und aufgrund der Unterstützung für Assad in Damaskus, der Diktator, der chemische Waffen eingesetzt hat gegen seine Bevölkerung. Und solange Assad an der Macht war, wussten die Syrer, die geflohen sind, sie konnten nicht zurück. Assad wurde an der Macht gehalten von Wladimir Putin. 2015 hat Wladimir Putin eingeschritten, hat mit seiner Armee, mit der russischen Armee Aleppo bombardiert, so wie vorher Grozny und jetzt die Städte der Ukraine. Putin hat Assad bis Ende 2024 an der Macht gehalten. Als Assad stürzte, und das war der Test, ist die Zahl der Syrer, die nach Deutschland kamen, die in die EU kamen, die Schutz erhielten, dramatisch eingebrochen. Vor dem Sturz von Assad 2024 wurde 78.000 Syrern in Deutschland Schutz gewährt. Im Jahr darauf, 2025, waren es 250. Nicht 250.000, 250. Und die Zahl der Syrer, die zurückkehren konnten aus dem Libanon, aus der Türkei, aus Jordanien nach Syrien, nachdem Assad gestürzt ist, war ebenfalls in den Hunderttausenden. Das heißt, wir erkennen jetzt im Rückblick ganz klar, hätte Putin Assad nicht gestürzt, dann wäre diese Flüchtlingsbewegung so nicht passiert. Und dazu kommt die Ukraine. Und wer ist der Hauptgrund, warum es seit 2024 4,5 Millionen Ukrainerinnen vor allem mit Kindern in die
seit
EU kamen?
Seit 2022.
Entschuldigung, seit 2022. Genau, ja. Seit 2022, also seit Februar 2022. Ja. Der Hauptgrund ist Wladimir Putin. Mhm. Das heißt, jetzt zurück zur Kommunikation. Es gab keine Verschwörung der Eliten. Es war nicht Angela Merkel oder Sebastian Kurz, der in Österreich in diesen Jahren regierte, oder die Woke-Elite oder die Sozialdemokraten. Es war Wladimir Putin, der an den Toren Europas in Syrien und in Europa, in der Ukraine, millionenfache Fluchtbewegungen auslöste von Menschen, die dann Schutz bekamen, die vor allem Länder wie Österreich und Deutschland betroffen haben. Das heißt, auf eine einfache Formel gebracht, die Hauptfluchtursache der letzten 10 Jahre, der Grund für diese Rekordzahl von Menschen, die irregulär kamen, war Putin. Und die Partei, die Putin in Syrien unterstützt hat und die jetzt ihm die Ukraine ausliefern will, was zu noch mehr millionenfacher Flucht führen würde, die auf der Seite Putins steht, ist die AfD. Das heißt, die AfD kann nicht glaubwürdig sagen, dass es bei dem Thema Flucht und Fluchtursachen um ein Merkel-Problem geht. Man hat viele Fehler gemacht, man kann viel verbessern, man kann auch Abschiebungen von Straftätern, muss man zum zentralen Thema machen. Wir haben darüber gesprochen, man kann sehr, sehr vieles tun, aber die große Geschichte der letzten 10 Jahre ist, Putin hat zweimal millionenfache Flucht erzeugt, unter anderem um seinen politischen Verbündeten in Europa wie der AfD zu helfen, weil er weiß, die profitieren davon, und um Europa zu schwächen, wir dürfen darauf nicht hereinfallen.
Vielen Dank, Gerald. Das war unsere Folge zu Sachsen-Anhalt zum Thema AfD, Überprüfungs- und Verbotsverfahren. Wie ich anfangs angekündigt habe, wird das nicht die letzte Folge gewesen sein, in der wir darüber sprechen. Wir werden auch öfter in diesem Jahr nach Sachsen-Anhalt fahren. Wir haben anfangs gesagt, dass diese Wahl, die dort stattfinden wird im Spätsommer, eine der wichtigsten Wahlen mit Ungarn zum Beispiel, die ja auch in diesem Jahr wählen, eine der wichtigsten Wahlen für Europa ist. Und ich glaube, wir haben auch ganz gut erklärt, warum, und haben in dem Kontext auch gesprochen, warum es nicht nur an der Zeit ist, geboten ist, sondern sogar realistisch ist, dass es zumindest auf Landesebene zu einem Verbot der AfD kommen kann und welche große Signalwirkung das auch hat. Und du hast nochmal betont, warum es geboten ist, und auch erklärt mit sehr klugen Argumenten, warum es sozusagen an der Zeit ist, diese ganzen Themen, die die AfD da aufmacht mit Remigration, warum das auch zu einem AfD-Verbotsverfahren führen kann und sogar innerhalb der AfD Maximilian Krah letztlich das verstanden hat. Er ist ein Opportunist, aber er hat auch innerhalb seiner Partei das Signal gesendet: Wenn wir damit weitermachen mit dem Thema Remigration, dann sagen bereits jetzt die Richter, dass wir Gefahr laufen, damit verboten zu werden.
Ja, vielleicht da noch ein Wort dazu. Das wurde natürlich auch in den früheren Anträgen, beispielsweise bei der NPD, von Anfang an explizit erwähnt. Natürlich wissen Parteien, dass sie Gefahr laufen, verboten zu werden. Der Bundesrat sprach damals vom Spiel mit Doppeldeutigkeiten. Also ein Parteiprogramm soll harmlos wirken, aber die Äußerungen und Handlungen der Schlüsselakteure, die dieser Partei zuzuordnen sind, sprechen eine andere Sprache. Das sehen wir auch bei der AfD. Genau. Natürlich gibt es den bewussten Versuch, auch auf Bundesebene angesichts dieser realen Gefahr, den völkischen, den Remigrationsdiskurs zu reduzieren. Aber wir sehen ununterbrochen, und wir kennen diese Akteure jetzt seit 10 Jahren, das ist nicht ehrlich. Die Idee der Höcke-AfD und auch der AfD in Sachsen-Anhalt und anderswo ist eine, von der wir jetzt schon wissen in vielen Urteilen, dass sie die Richter wohl als verfassungsfeindlich bezeichnen, und das erhöht die Chance dramatisch, dass zumindest die Landesverbände verboten werden.
Wir bleiben da dran. Danke, Gerald, für deine Zeit.
Danke dir. Dankeschön.
Und danke wie immer an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, und auch an alle, die uns im Video gesehen haben, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe in einem Jahr, in dem ziemlich viel passieren wird. Vielen Dank.